ARD Sounds.
Ein Supermarkt im Süden von Beirut, der Hauptstadt des Libanon. An diesem Dienstagnachmittag im Herbst 2024 laufen die Geschäfte gemächlich. Das Bild einer Überwachungskamera zeigt etwa 10 Personen, die bei der Obstauslage stehen. Eine Mutter mit 2 Kindern, eine weitere Frau und ein Mann mit blauer Kappe und Umhängetasche. Dazu mehrere Mitarbeiter, die Früchte in dünne Plastiktüten füllen. Ordentlich aufgetürmt liegen hier Orangen, Datteln, Bananen, Granatäpfel. Vor allem aber werden hier Guaven verkauft. Die kleinen, hellgrünen Früchte sind typisch für die Gegend um Beirut. Sie sind sowas wie die Äpfel der Region. Sie wachsen bei vielen im Garten, haben genau jetzt Saison, sind preiswert und süß. Der Mann mit der blauen Kappe hat schon eine große Tüte davon in der Hand und lässt sich gerade noch etwas einpacken. Als es plötzlich laut knallt, scharf wie ein Pistolenschuss. Der Mann mit der Kappe sackt sofort zu Boden. Papiere und Fetzen schießen aus seiner Tasche heraus. Eine kleine Rauchwolke bleibt in der Luft hängen. Alle anderen erstarren für einen kurzen Moment, schauen ihn fassungslos an. Erst eine Sekunde später scheinen sie zu realisieren, dass auch sie in Gefahr sein könnten und rennen davon. Der Mann hat starke Schmerzen. Irgendwas an seinem Bein ist verletzt. Überall liegen kleine Schnipsel von dem, was mal seine Tasche gewesen sein muss. Er steht nicht wieder auf. Diese Detonation im Supermarkt gehört zu den wenigen, die auf Video festgehalten sind. Von den Tausenden, die sich genau in diesem Moment, in diesen Minuten am 17. September 2024 ereignen. Eine Massenexplosion, die überall in der Stadt zu hören ist. Es wird schnell klar, diese Detonationen treffen nicht wahllos irgendwelche Leute. Sie richten sich ganz gezielt gegen eine bestimmte Gruppe, echte oder vermeintliche Mitglieder der Hisbollah, einer radikal-islamischen Terrororganisation im Libanon.
Ich kann mich gut daran erinnern, wie die ersten Meldungen kamen, dass es diese große Zahl an Verwundeten, Getöteten und eben schwer verletzten Hisbollah-Kämpfern gab im Libanon. Und es zunächst so überhaupt gar keine schlüssige Erklärung dafür gab. Sehr schnell stand eben im Raum, dass hier offenbar technische Geräte der Anlass dafür gewesen waren.
Genauer Pager, tragbare Funkempfänger, etwas kleiner als eine Kreditkarte, auf die man Textnachrichten senden kann. Sie sind schwer zu orten, robust, der Akku hält ewig. Das macht dieses Relikt aus dem Vorhandy-Zeitalter zum Hauptkommunikationsmittel der Hisbollah. Und, das zeigt sich in diesem schicksalshaften Moment, auch zum Einfallstor für ihre Gegner. Diese Pager, sie explodierten. Aus dem Nichts, fast gleichzeitig. In Händen und Hosentaschen, Beuteln, auf Beifahrersitzen und in vollbesetzten Bussen.
Es waren halt grauenhafte Szenen, die sich dort abgespielt haben in den Krankenhäusern. Weil die haben halt ganz, ganz viele Leute mit eben Augenverletzungen, Handverletzungen und so weiter und so bekommen.
In diesen atemlosen Stunden und Tagen danach stellt sich aber auch eine große Frage. Wie konnte das passieren? Tausende Pager, die nahezu gleichzeitig explodieren. Das kann doch kein Zufall sein. Da sind nicht einfach zeitgleich die Batterien zu heiß geworden. Das war ein Anschlag.
Man hatte Angst. Die meisten Libanesen hatten einfach auch Angst, weil sie halt nicht wussten, was jetzt noch passieren würde.
Es scheint für einen Moment so, als wenn man nirgends sicher wäre. Als könnte jeder noch so kleine Alltagsgegenstand jeden Moment einfach hochgehen. Schnell kursiert im Libanon der Verdacht, hinter dieser Attacke könnte einer der raffiniertesten und brutalsten Geheimdienste der Welt stecken, der Mossad, Israels Auslandsgeheimdienst.
Für die Hisbollah war das ein Schlag ins Mark. Die, man muss sicherlich sagen, schlimmste Niederlage im Kampf gegen Israel, die man über Jahrzehnte erleiden musste, weil hier tatsächlich die Organisation in ihrem tiefsten Inneren getroffen worden war. Ihre eigenen Kommunikationsmittel stellten sich als tödliche Waffe heraus.
Jeder, der sich professionell damit ein bisschen auseinandersetzt, dem war klar, was da passiert ist und am Ende des Tages auch, wo es herkam.
Wenn wir uns diese Operation aus dem Blickwinkel der Geheimdienste anschauen, dann glaube ich, wird es kaum einen Geheimdienst auf der Welt geben, der nicht mit Bewunderung auf diese Operation schaut.
Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Ein Podcast von SWR3 und RBB24 Inforadio. Produziert von Bose Park Productions.
Hallo, ich bin Eva-Maria Lemke und ihr hört Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. In dieser Folge geht es um eine der ausgeklügelsten und gleichzeitig brutalsten Geheimdienstoperationen im Nahen Osten. Die Pager-Attacke gegen die Hisbollah. Ein tödlicher Massenangriff, der die Miliz überrascht, im tiefsten Innern trifft und das Kräfteverhältnis in der Region teilweise ganz neu ordnet. Und der eine Frage aufwirft, sowohl bei denen, die einfach nur die Nachrichten verfolgen, wie bei Geheimdienstprofis. Wie haben die das bloß hinbekommen? Die Minibomben des Mossad und der Angriff aus dem Nichts. 10. November 2024. Die aufsehenerregende Pager-Attacke im Libanon ist gerade rund 2 Monate her. Da geschieht etwas, das in der Welt der Geheimdienste fast nie passiert. Eine geheime Operation wird aufgedeckt. Nicht Jahre später durch deklassifizierte Dokumente oder investigative Journalisten, sondern einfach offen zugegeben.
Netanyahu hat zum Entsetzen seiner Sicherheitsdienste gesagt, we did it.
We did it. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu bestätigt an diesem Sonntag den Ministern seiner Regierung, dass Israel hinter dem Angriff steckt, dass er die Aktion freigegeben habe, erinnert sich Gerhard Konrad, der ehemalige Chef des Leitungsstabs beim Bundesnachrichtendienst. Er ist einer der Experten für Konfliktfelder im Nahen Osten, war für den BND unter anderem in Beirut, Damaskus und Jerusalem. Im Auftrag der Vereinten Nationen hat er vor rund 20 Jahren zwischen der Hisbollah und der israelischen Regierung vermittelt. Daher auch sein Spitzname in den Medien, Mr. Hisbollah. Er sagt, dieser Schlag der Israelis, der war nur eine Frage der Zeit.
Sie wussten, der Hauptgegner, der blutig ernst genommen werden muss und gegen den man mit allen Mitteln vorgehen muss, ist Hisbollah.
Die Hisbollah als Hauptgegner Israels. Das überrascht jetzt vielleicht. Spätestens nach dem Terrorangriff am 7. Oktober 2023 ist vor allem die Hamas als Feind Israels ja im Fokus. Aber die Macht der Hamas ist vor allem auf den Gazastreifen konzentriert. Die Hisbollah dagegen hat Einfluss fast im gesamten Nahen Osten. Sie ist zudem militärisch stärker und hatte von Beginn an einen mächtigen Unterstützer, den Iran. Hisbollah heißt so viel wie Partei Gottes. Die Miliz hat sich Mitte 1982 formiert. Damals hat sich Israel in Konflikte im Süden Libanons eingeschaltet, hat dort eine sogenannte Sicherheitszone eingerichtet mit Straßensperren, Checkpoints, Patrouillen. Aus Sicht der Libanesen aber eher eine Besatzung. Und die sorgt nicht für eine Befriedung der Region, sondern im Gegenteil für mehr Gegenwehr, mehr Gewalt. Die Hisbollah führt einen Guerillakrieg gegen Israel, professionalisiert sich in diesem Kampf immer weiter. Fast 20 Jahre bleiben Israels Streitkräfte im Südlibanon. Erst um die Jahrtausendwende ziehen die letzten Soldaten ab. Daraufhin übernimmt die Hisbollah die Kontrolle über das Grenzgebiet, baut ihren Einfluss weiter aus. Heiko Wimmen beschreibt das hier. Konfliktforscher bei der Nichtregierungsorganisation National Crisis Group.
Die Hisbollah ist gegründet worden als Widerstandsorganisation und hat dann über die Jahre oder sogar Jahrzehnte hinweg eine Rolle angenommen, die weit über den Libanon hinausging, als Partner des Iran vor allen Dingen, als Teil eines regionalen Bündnisses, das oft als Achse des Widerstands beschrieben wurde oder das sich selbst so genannt hat. Und dieses Bündnis hatte eben den Zweck, Israel und den USA entgegenzutreten.
Zu dieser selbsterklärten Achse des Widerstands gehören zum Beispiel auch die Hamas, die Houthi-Rebellen im Jemen und verschiedene Milizen im Irak und in Syrien. Militärisch und finanziell massiv unterstützt durch den Iran. Sie sollen zusammen einen sogenannten Ring aus Feuer um Israel bilden, es umzingeln, einkreisen, den jüdischen Staat unmittelbar aus der Nachbarschaft heraus bedrohen. Es ist also ein vom Iran orchestriertes Bündnis mit einem klar definierten Ziel, Israel zu schwächen und zu vernichten. Und die Hisbollah, die ist für den Iran bei diesem Plan sowas wie das Kronjuwel. Laut dem US-Think-Tank Center for Strategic and International Studies ist die Miliz zeitweise der am schwersten bewaffnete, nichtstaatliche Akteur der Welt. Zu Hochzeiten soll die Hisbollah über geschätzt 30.000 Kämpfer und mehr als 100.000 Raketen verfügt haben. Rund 30 Jahre lang stand an der Spitze einer der größten Feinde Israels, Hassan Nasrallah, die zentrale Figur der Hisbollah.
Nasrallah hatte einfach eine ideologische Präsenz, ein Charisma, eine Attraktion. Nasrallah war ein politisches Schwergewicht, persönlich und persönlich eben als Persönlichkeit, denke ich auch, von einem Format, dass er von der iranischen Führung vielleicht nicht als gleichwertiger Partner angesehen wurde, aber doch jemanden, den man nicht herumkommandiert wie einen Laufburschen, sondern einen Partner, den man ernst genommen hat.
Nasrallahs Strahlkraft wird oft beschrieben. Wenn man diesen strengen Mann mit dem großen schwarzen Turban sieht, erschließt er sich nicht sofort. Seine Reden dagegen sollen mitreißend sein, ruhig, präzise und so selten, dass sie wie Großereignisse gefeiert wurden. Nasrallah gilt als einer derjenigen, die vorn dabei waren, damals beim ersten Libanonkrieg, als es der Hisbollah gelang, Israel aus dem Süden des Landes herauszudrängen. Und dann hat er diese besondere Doppelrolle. Hassan Nasrallah als militärischer Führer und gleichzeitig einer der mächtigsten schiitischen Geistlichen der Welt. Moralische und politische Autorität in seltener Personalunion. Irgendwo zwischen Vaterfigur und Chefstratege. Eine Legende in der Region. So beschreibt es Daniel Böhm, ehemaliger Nahostkorrespondent der Neuen Zürcher Zeitung, der in Beirut lebt.
Also larger than life, wenn man so will. Er war an einem versteckten Ort, niemand wusste, wo er war. Wenn er gesprochen hat, war es wie so ein alttestamentarischer Prophet, der dann über Videoleinwand reingeschaltet wurde. Seine Anhänger haben ihn wie einen Gott verehrt, seine Gegner haben ihn gefürchtet und gehasst.
Mit Nasrallah an der Spitze wird die Hisbollah mächtiger und gefährlicher, entwickelt sich von einer Untergrundmiliz zur offiziellen politischen Partei mit einem militanten Arm. 1992 zieht sie zum ersten Mal ins libanesische Parlament ein. Unter Nasrallahs Führung erschafft die Hisbollah im Libanon eine Art Staat im Staat. Sie betreibt Schulen, Krankenhäuser und soziale Einrichtungen. Damit ist die Hisbollah die dominierende Kraft im Land. ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg.
Der politische Arm ist Teil des politischen Lebens im Libanon und der militärische Arm ist eben dafür zuständig, Israel durch permanente Angriffe immer wieder militärisch unter Druck zu setzen. Sodass die Hisbollah und die Hamas, die beiden Organisationen sind, so unterschiedlich sie sind, mit dem sich Israel in einem Dauerkonflikt befindet.
Die Hisbollah ist also der Hauptgegner, der Schwerpunkt in der sogenannten Achse des Widerstands. Diese mächtige Miliz zu überwachen und gezielt zu sabotieren, ist eine der Hauptaufgaben der israelischen Geheimdienste, vor allem des Mossad, also des israelischen Auslandsgeheimdienstes. Die Hisbollah zu zerschlagen, hat Israel mehrfach versucht. In den fast 20 Jahren Besatzung während des ersten Libanonkriegs ist es nicht gelungen. Und auch nicht 2006 im zweiten Libanonkrieg. Der dauerte nur etwas über einen Monat, aber auch da erreichte Israel sein Ziel, die Hisbollah zu zerschlagen, nicht. Für Israels Militär- und Nachrichtendienste ein Stachel, der lange sehr tief saß, sagt Konfliktforscher Heiko Wimm.
Die Israelis haben enormen Aufwand betrieben, um sich auf den nächsten Krieg vorzubereiten mit Hisbollah. 2006, das wissen wir, da sahen die Israelis nicht gut aus und das hat gesessen. Ja, also das hat eben auch mental die Moral der Armee damals und der Führung, die hatten da einen deutlichen Knacks danach, ja, und haben dann eben wirklich sehr, sehr, sehr viel Energie da reingesteckt und Wissen und Geld und was weiß ich, um sicherzustellen, dass die nächste Runde anders ausgeht.
In der Folge sollen hunderte gezielte Tötungen aufs Konto des Mossad gehen, genauso wie Spionage und Cyberattacken. Der Nachrichtendienst gilt als bestinformierter der Welt, bewegt sich auf höchstem Level, ist bekannt dafür, sich in so gut wie jeden Computer und jedes Smartphone hacken zu können. Ein Beispiel dafür, dass die israelischen Geheimdienste wirklich fast alles wissen, was im Libanon passiert, hat der NZZ-Journalist Daniel Böhm. Er hat sich mit einem Kommandanten vom libanesischen Zivilschutz unterhalten. Das sind also die Leute, die nach Bombardierungen in den Trümmern nach Überlebenden suchen.
Der meinte dann zu mir, auf einer dieser Einsätze hätten sie einen Anruf bekommen. Und das war die israelische Armee, die sie angerufen hat und gesagt hat, ihr seid genau an diesem Block. Wir greifen in einer halben Stunde an, in der Nähe, zieht euch bitte zurück. Und also die Israelis waren offenbar fähig, dass sie zum Teil Leute orten können, dann direkt aufs Handy zugreifen können, die anrufen können, warnen können. Das heißt, es gibt schon so ein Gefühl der Gläsernheit und des Ausgeliefertseins im Libanon. Und es ist ja auch so, dass eigentlich fast immer über der Stadt halt Drohnen fliegen. Und man hört diese Drohnen in Beirut. Also es ist so ein Summen, das immer da ist. Immer. Und das zeigt halt auch nochmal so, ja, wir können eigentlich alles beobachten, wir sehen mal, was ihr tut.
Dieser Mythos vom allwissenden, allüberlegenen Mossad, der bröckelt allerdings nicht wegen der Hisbollah, sondern wegen des Angriffs einer anderen Terrorgruppe. Am 7. Oktober 2023. Israels Dienste sehen den Terrorangriff der Hamas aus Gaza nicht kommen. 1200 Menschen werden ermordet, mehr als 250 als Geiseln verschleppt. Das Land mit all seinen Abwehrmechanismen wirkt kurz schutzlos, ausgeliefert, wird von Terroristen überrumpelt. Eine echte Niederlage für die israelischen Nachrichtendienste, sagt ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg.
Das hat Israel tief getroffen und in seinem Sicherheitsverständnis und in seinem Glauben an die Leistungsfähigkeit seiner Sicherheitsbehörden, seiner Geheimdienste massiv erschüttert, sodass die Geheimdienste sicherlich auch unter einem gewissen Handlungsdruck standen, ihre Glaubwürdigkeit wieder unter Beweis zu stellen.
Mit dem Angriff der Hamas schnürt sich der Feuerring um Israel weiter zu. Die Hisbollah schließt sich dem Krieg gegen Israel an und beschießt Nordisrael mit Raketen und Drohnen. Die israelischen Streitkräfte befürchten sogar, dass die Hisbollah von der Nordgrenze aus einen ähnlich verheerenden Überfall plant, wie er der Hamas im Süden des Landes gelungen ist. Der gesamte israelische Sicherheitsapparat steht unter massivem Druck. Die Hisbollah weiß das. Sie weiß, dass der Mossad spätestens jetzt nach dem brutalen Weckruf vom 7. Oktober 2023 im Alarmmodus ist und das Hauptaugenmerk auch auf ihr liegt. Sie glaubt allerdings, vorbereitet zu sein. Denn schon seit Jahren hat Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah die Kommunikation seiner Truppen umgestellt. Die Logik dahinter? Wenn die Israelis die Hisbollah mittels Hightech durchleuchten, dann setzt die Organisation eben auf Lowtech aus den 80ern, Pager. Kleine Funkempfänger, mit denen man, bevor es Handys gab, andere Nachrichten schicken konnte. Oft stand da dann einfach, ruf mich an, und man musste zur nächsten Telefonzelle. Bis heute aber gibt es Pager. Feuerwehr und Rettungskräfte etwa nutzen sie, um erreichbar zu sein, als Alternative zum Funkgerät oder zum Handy. Und für Gruppen wie die Hisbollah haben sie einen entscheidenden Vorteil. Man kann sie nicht orten. Konfliktforscher Heiko Wimm.
Da sendet eine Zentrale ein Signal und dieser Pager empfängt das Signal, sendet aber nichts zurück. Und der Mensch, der diesen Pager hat, der weiß dann eigentlich nur, dass er zum Telefon gehen soll und irgendwo anruft. Also nur one way. Und meinte man, also auf dem Weg könnte man das israelische System sozusagen ausbremsen.
Die kleinen Geräte wurden schon länger von einzelnen Hisbollah-Kämpfern genutzt, aber lange Zeit nicht im großen Stil. Auf einmal scheinen sie die perfekte Lösung für die Organisation. Denn mit Pagern könnte man das weit verzweigte Netzwerk von Aktivisten und Kämpfern überall im Land mit Informationen und Befehlen versorgen, ohne dass der Mossad sie orten oder sogar abhören kann. Was die Hisbollah aber nicht ahnt, der Mossad kriegt all das schon mit. Er verfolgt die Pläne der Hisbollah, auf Pager umzusteigen, seit etwa 2021, als die Terrororganisation über die Beschaffung der Geräte spricht, sagt Ex-BND-Agent Gerhard Konrad.
Israel saß mit am Tisch, virtuell. Und daraus ist dann wohl die Idee geboren. Das ist doch nicht, wenn wir es denn schaffen würden, die Pager entsprechend zu manipulieren und denen was unterzuschieben, dann wäre das doch richtig genial.
Der Nachrichtendienst sieht seine Chance, eine Art modernes trojanisches Pferd zu kreieren, der Hisbollah genau die Geräte unterzujubeln, mit denen sie sich vor der Spionage der Israelis ja eigentlich schützen will, und sie dann für sich zu nutzen, für einen Angriff mitten ins Herz der Hisbollah. Und so startet der Mossad irgendwann im Jahr 2022 eine der ausgeklügelsten und riskantesten Geheimdienstaktionen der Geschichte. Die Idee? 5000 Pager, eine ganze Charge, soll mit Sprengstoff gespickt und an die Hisbollah verkauft werden. Als kleine Zeitbomben, die an einem Tag X gleichzeitig hochgejagt werden können. Der Plan ist gewieft, er ist skrupellos. Aber ganz neu ist er nicht. Schon 2015 ist es dem Mossad gelungen, solche Sprengladungen in Walkie-Talkies zu verstecken und der Hisbollah diese dann unterzujubeln, insgesamt 16.000 Stück. Und sie hatten noch eine zweite Aufgabe, als Wanze.
Man hat es natürlich genutzt, um eben die Fernmeldeaufklärung zu optimieren, denn die hatten eine Doppelfunktion. Nicht? Erstens potenzielle kleine Bomben und zweitens waren die alle offenbar technisch so ausgestattet, dass Israel alles mithören konnte.
Der Plan ist raffiniert, aber er geht nur zum Teil auf, denn es kommen zu wenige davon zum Einsatz. Walkie-Talkies funktionieren nur über kurze Distanzen. Die Hisbollah setzt sie ausschließlich an der Front ein. Der Großteil der präparierten Walkie-Talkies verstaubt in einer Lagerhalle. Die wenigen, die im Einsatz sind, werden vom Mossad zwar abgehört, aber nicht gesprengt. Der Effekt wäre einfach nicht groß genug gewesen und die ganze Aktion zu verräterisch. Auf einen vergleichsweise kleinen Schlag hätte man alle zukünftigen Sprengmanöver gefährdet. So wie eben auch diesen neuen Plan mit den Pagern 7 Jahre später. Mit ihnen wollen die Israelis die Kampfkraft der Hisbollah nachhaltig zerschlagen. Ein Angriff auf breiter Front gegen die gesamte Organisation. Vom kleinen Handlanger bis zur mittleren Ebene. Oder anders gesagt, eine Möglichkeit, wirklich viele Hisbollah-Mitglieder auf einmal außer Gefecht zu setzen, sagt Gerhard Konrad.
Ein Pager hat jemand, der erreicht werden muss. Also es sind Funktionsträger, die wichtig sind. Nicht meinetwegen Spitzenpersonal, aber jetzt übertragen auf Hisbollah, Kompaniechefs, Leiter von Sicherheitsabteilungen. Also sagen wir mal sowas Mittelmanagement, würde ich mal sagen. Bis hin zu den operativen Kommandeuren, sozusagen das, was man im Militärischen ganz gerne mal Unterführer nennt. Das heißt, sie haben die Menschen erwischt, die die kinetische Macht von Hisbollah umsetzen hätten sollen.
Die Spezialisten beim Mossad analysieren den Markt und stellen fest, dass die Hisbollah bisher Pager von der Firma Gold Apollo mit Sitz in Taiwan benutzt. Die Agenten müssen es irgendwie schaffen, die Lieferkette zu manipulieren, ohne dass die Hisbollah Verdacht schöpft. Denn einfach eine neue Pager-Firma aus dem Boden zu stampfen, am besten noch mit Rabattaktionen auf Arabisch beworben, das wäre viel zu leicht durchschaubar. Niemals würde die Hisbollah sich darauf einlassen. Tarnfirmen, Scheinunternehmen, ausgedachte Institute, sie sind gang und gäbe bei den Geheim- und Nachrichtendiensten in aller Welt. Wie weit sie dabei gehen und warum manchmal auch fingierte Adressen und konspirative Wohnungen zur erfolgreichen Tarnung beitragen, entweder nur für den einzelnen Agenten oder auch für ganze Abteilungen, das hört ihr in der Hintergrundfolge von Dark Matters, unserem tiefen Gespräch mit ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg. Wenn ihr wollt, gleich im Anschluss. Der Mossad nimmt also den bekannten Markennamen Gold Apollo und baut ein komplett neues Pager-Gerät mit geheimer Sprengstoffbeigabe. Das klingt nach einer sehr kniffligen Aufgabe. Für Nachrichtendienste mit entsprechenden Ressourcen aber ist das durchaus machbar, sagt Ex-BND-Agent Gerhard Konrad.
Man nimmt welche von Apollo, schaut sich an, sagt, okay, welche Elemente brauchen wir, um das nachzubauen. Man hat also nicht in vorhandene Modelle reingepfuscht. Das wäre wahrscheinlich technisch entweder nicht möglich oder leicht detektierbar gewesen, sondern man hat das Ding quasi von Grund auf nochmal neu konstruiert. Entlang der Baupläne. Also Reengineering hat man halt betrieben, nicht? Und das ist dann, wenn Sie gute Leute haben, ist das jetzt kein Kunstwerk. Wir haben das Ding nachgebaut. Mit eben dann einem Batteriesatz oder Akkusatz, innerhalb dessen eben eine kleine, aber hochwirksame Sprengladung so verbracht wurde, dass man das auch wohl mit Röntgenaufnahmen nicht ohne weiteres erkennen konnte.
Zwei Probleme müssen die Tüftler beim Nachrichtendienst lösen. Erstens muss der Sprengstoff im Pager so gut versteckt sein, dass er selbst beim Auseinanderbauen der Geräte nicht auffällt. Und zweitens, in jedem Pager ist nur Platz für eine winzige Menge. Es muss also ein Sprengstoff sein, der auch in kleinen Dosen eine große Sprengkraft aufbringt. Später enthüllen zwei Ex-Agenten des Mossad Details der Mission gegenüber dem amerikanischen Fernsehsender CBS. Das Entwicklungsteam habe über Monate experimentiert. Sie wollten gerade genug Sprengstoff verwenden, um den Hisbollah-Mitgliedern schwere Verletzungen zuzufügen, sie also kampfunfähig zu machen, aber Menschen in der Nähe möglichst nicht zu treffen. Und, ganz wichtig, ein einzelner, zur Unzeit zufällig in die Luft gegangener Pager hätte die ganze Operation gefährden können.
Also er sollte relativ insensitiv sein, sodass er nicht zufällig losgeht, irgendwie Stöße, wenn der Pager auf den Boden fällt oder beim Transport. Er sollte einfach zu zünden sein und relativ stabil, dass man kein zufälliges Auslösen hat.
Sprengstoffexpertin Sabrina Wahler vom California Institute of Technology sagt, es könnte sein, dass der Mossad die Pager deshalb mit kleinen Dosen PETN bestückt hat.
Das ist ein leistungsstarker militärischer Sprengstoff, der sich gut zünden lässt. 0,2 Gramm reichen ja aus, um einen Teil des Fingers zu verlieren. Und wenn man das jetzt dann verzehnfacht, können Sie sich die Auswirkungen vorstellen.
Wie viel Sprengstoff genau in den Pagern verbaut war, das lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Experten gehen aber von 1 bis 3 Gramm aus, also etwas mehr als einer Messerspitze. Diese Menge reicht aus, um großen Schaden anzurichten. PETN wird wegen seiner hohen Sprengkraft zum Beispiel auch in Zündern von Panzerfäusten eingesetzt. Und es hat noch einen weiteren Vorteil.
PETN ist relativ einfach zu transportieren. Wenn man mit einem Hammer draufschlägt, kann es natürlich explodieren. Allerdings, wenn man es in einem Gefäß transportiert, ist es relativ einfach zu transportieren.
Also der perfekte Sprengstoff platziert in der perfekten Dosierung an einer unsichtbaren Stelle in einem Pager, der von außen keinerlei Verdacht erregt und auch von innen erst auf den ganz genauen Blick. Ein Problem aber müssen die Experten bei Mossad außerdem noch lösen. Ein wichtiges, sagt Ex-BND-Agent Gerhard Konrad. Es fehlt noch der passende Auslöser.
Sie müssen ja dann auch die Technik so konfigurieren, dass sie diese Pager auch zur Explosion bringen. Das heißt, es müssen bestimmte Frequenzen, bestimmte Signale sein. Die dürfen ja nicht aus Versehen ausgelöst werden, durch die normalen Frequenzen, sondern sie müssen da natürlich schon eine ganz spezifische, auch in den Geräten selber, eine ganz spezifische technische Mini-Unit haben, die den Zünder aktiviert, die auf das entsprechende spezifische Signal reagiert.
Nach Recherchen von Reuters haben die Mossad-Agenten die Sprengladung und die Zündvorrichtung in einer kleinen, flachen Folie versteckt, die dann wie bei einem Sandwich zwischen zwei Akkus innerhalb des Gehäuses platziert wurde. Und es ist nicht das Einzige, was das Entwicklungsteam beim Mossad an den Pagern verändert. Die Ex-Agenten erzählen CBS, sie hätten sogar an den Klingeltönen rumgeschraubt, damit das Piepen so aufdringlich wird, dass die Hisbollah-Mitglieder die Geräte auch wirklich aus der Tasche holen. Die israelischen Agenten testen auch, wie lange das durchschnittlich dauert, um die Explosion möglichst zerstörerisch zu timen. Im Schnitt kamen sie auf 7 Sekunden. Irgendwann zwischen Ende 2022 und Anfang 2023 sollen die präparierten Pager einsatzbereit gewesen sein. Damit beginnt dann der nächste Akt für die israelischen Nachrichtendienstler. Sie müssen die strengen Sicherheitsvorkehrungen der Hisbollah umgehen, die manipulierten Pager unauffällig genau an jene Händler bringen, denen die Organisation vertraut. Und auch dafür findet der Mossad einen Weg. 2023 bekommt die Hisbollah ein Angebot für eine Großlieferung von Pagern der taiwanesischen Marke Gold Apollo, also der Firma, deren Pager sie sowieso schon benutzt. Das neue Modell AR924 ist auf dem Papier exakt das Upgrade, das der Hisbollah ermöglichen würde, sich der Überwachung durch Israel zu entziehen, großflächig abzutauchen. Der neue Pager ist mit 95 Gramm zwar relativ schwer, aber dafür extrem robust. Er hat einen besonders langlebigen Akku. Angeblich hält er bis zu 85 Tage nach nur 2,5 Stunden am Ladekabel. Perfekt für Kämpfe an der Front. Ex-BND-Agent Gerhard Konrad.
Taiwan als Produzent galt als clean. Und was Israel fertiggebracht hat, das ist eben dann eine Mischung aus operativem Glück und aber der Befähigung. Sie haben eine Vertreterin, eine Sales Managerin der taiwanesischen Firma, die nicht mehr für die taiwanesische Firma direkt arbeitete, aber dann irgendwelche Geschäfte auch vermitteln wollte. Die haben sie interessieren können. Und die auch, was wichtig war, als Ansprechpartnerin bei Hisbollah schon etabliert war.
Die Hisbollah trifft also auf eine ihnen bekannte Marke, Gold Apollo, und auf eine Verkäuferin, die ihnen ebenfalls vertraut vorkommt. Eine Sales Managerin, die sie schon von früheren Bestellungen kennen. Auch wenn sie jetzt für ein neues Unternehmen arbeitet. BAC Consulting mit Sitz in Ungarns Hauptstadt Budapest. Aufgepumpt durch mysteriöse Investorengelder. BAC Consulting hat zufälligerweise nach langen Verhandlungen die Lizenz erworben, Pager mit dem Logo von Gold Apollo verkaufen zu dürfen, selbst wenn sie nicht bei der Originalfirma in Taiwan produziert worden sind. Und die der Hisbollah bekannte Sales Managerin haben sie gleich mit angeheuert, als vertrauensbildende Maßnahme. Die Sales Managerin wird sich ihrer tatsächlichen Rolle in diesem Verwirrspiel vermutlich erst später bewusst werden. Laut Recherchen der New York Times ist diese BAC Consulting eine Strohfirma, aufgesetzt vom israelischen Geheimdienst. Der Mossad hat das ganze System so verworren wie möglich gestaltet. Deshalb ist es schwer, die Verzweigungen und die Wege im Detail nachzuvollziehen, sagt ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg.
Sodass wir bis heute nicht wissen, wo die Pager produziert wurden. Aber es sieht sehr danach aus, dass nicht ein fertiges Produkt zu irgendeinem Zeitpunkt in der Produktions- oder Lieferkette manipuliert worden wäre, sondern dass der Mossad dafür gesorgt hat, dass die gesamte Produktion dieser Pager unter seiner Kontrolle stattfindet. Eben mithilfe von Strohfirmen, die hier eine Rolle gespielt haben. Aber was, wie, genau, wann, zu welchem Zeitpunkt stattgefunden hat, das wissen wir eigentlich bis heute nicht.
Ziemlich sicher ist, BAC Consulting, die Firma in Budapest, in deren Auftrag die Sales Managerin die neuen Pager bei der Hisbollah anpreist, die hat die Geräte wohl nicht produziert. Stattdessen verlieren sich die Spuren bei weiteren Scheinfirmen in Bulgarien und Norwegen. Und der Mossad treibt das Spiel noch weiter, programmiert gefälschte Online-Shops, produziert fingierte Werbekampagnen und filmt Fake-Review-Videos über den neuen AR-924 bei YouTube. Die zeigen, wie das kleine Gerät in Wassergläser getunkt wird und mit Sand zugeschaufelt. Die ganze Promo ist so wirksam, dass auch Leute außerhalb der Hisbollah den neuen Pager kaufen wollen. Entscheidend aber ist, die Hisbollah ist überzeugt. Spätestens als die ihnen vertraute Salesmanagerin die erste Ladung des neuen Pager-Modells als kostenloses Upgrade anbietet. Ex-BND-Agent Gerhard Konrad.
Dann nahm das Ganze so seinen Lauf. Zu Beginn des Krieges vom 7. Oktober waren nur wenige hundert ausgeliefert gewesen. Einfach aufgrund der geschäftlichen Prozeduren. Nicht? Das wurde bestellt und dann wurde angefangen auszuliefern. Und erst dann relativ kurz vor der eigentlichen Aktion waren dann diese 5000 Geräte ausgeliefert gewesen, sodass auch dann erst überhaupt diese Option, diese militärische Option, wenn Sie wollen, existierte.
Der Plan ist also aufgegangen. 5000 Minibomben, versteckt in nagelneuen Gold-Apollo-Pagern, sind Anfang September 2024 unter den Hisbollah-Mitgliedern im Umlauf, bestellt von ihrer eigenen Führungsriege. Und im Inneren des Mossad geht es jetzt um eine entscheidende Frage. Wann ist der strategisch richtige Moment, diese Pager in die Luft zu jagen? Natürlich alle gleichzeitig, um der Hisbollah den maximalen Schlag zu versetzen. Die Operation hat aber eine Achillesferse. Dieser angeblich besonders langlebige Akku der neuen Pager, einer der Selling Points für die Hisbollah, sich diese Geräte überhaupt anzuschaffen, der ist in der Realität unterdurchschnittlich schlecht. Und das lässt Mitglieder der Hisbollah offenbar misstrauisch werden, sagt Ex-BND-Agent Gerhard Konrad.
So dass man mindestens aufgrund dieser Funktionsmängel hingegangen ist und bei Iran um technische Unterstützung gebeten hat, mit einem fortgeschrittenen Scanner solche Geräte mal genauer zu untersuchen.
Aber ausgerechnet in diesem Akku ist ja wie in einem Sandwich der hochexplosive Sprengstoff versteckt. Wenn die Hisbollah da also besonders genau hinschaut, dann könnte die ganze Mossad-Operation scheitern.
Und diesen Vorgang haben die Israelis eben aufgrund ihrer Fernmeldeaufklärung mitverfolgen können und wussten, dass Gefahr im Verzuge war. Worauf Israel diesen Scanner zerstört hat und natürlich die Mannschaft, die den betrieben hat, gleich mit, sodass es zu dieser Überprüfung nicht kam.
Kurzfristig ist damit die Gefahr aus dem Weg geräumt, dass die Hisbollah merkt, dass was mit den Pager nicht stimmt. Aber so langsam häufen sich eben die Verdachtsmomente. Erst die kürzere Akkulaufzeit. Jetzt das Team aus dem Iran, das die Geräte prüfen sollte und ausgeschaltet wurde.
Klar war auch, dass daraus Hisbollah natürlich Schlüsse ziehen konnte, eigentlich musste. Die Israelis verhindern, dass wir das überprüfen können, als ist was oberfaul. Und das war natürlich eine Situation, die dann aus israelischer Sicht dringenden Entscheidungs- und Handlungsbedarf hervorrief, um eben nicht die ganze Operation zu gefährden, nicht? Alles das, was man aufgebaut hat. Nicht? Denn vorstellbar wäre gewesen, dass nur wenige Tage später man dann in Beirut, bei Hisbollah, gesagt hätte, das können wir uns sicherheitlich gar nicht leisten. Also weg mit dem Zeug.
Mitte September 2024 ist also für den Mossad klar, wenn dieser jahrelang ausgetüftelte Schlag gegen die Hisbollah noch gelingen soll, dann jetzt. Gleichzeitig ist sich die israelische Politikspitze darüber im Klaren, wenn wir diesen Schritt machen, dann provozieren wir mit Sicherheit einen Vergeltungsangriff. Und wie die selbsternannte Achse des Widerstands, also auch Iran und die Hamas, darauf reagieren werden, ist schwer abzuschätzen. Möglicherweise entzünden die explodierenden Pager sogar einen Flächenbrand in der ganzen Region. In so einem Fall gibt es nur einen, der diese Entscheidung treffen kann, sagt ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg.
Benjamin Netanyahu höchst selbst hat das Go gegeben für diese Geheimdienstoperation. Und das ist auch völlig klar, denn eine solche Operation mit dieser Dimension und diesen Auswirkungen beschließt kein Geheimdienst für sich alleine. Da holt man sich natürlich das Go von ganz oben vom Regierungschef selbst.
Am 17. September 2024 gegen 15.30 Uhr beginnen im ganzen Libanon die Pager der Hisbollah laut und eindringlich zu piepen.
Auf diesen Pagern erschien auf Arabisch eine Nachricht und das Ziel war natürlich, dass diejenigen, die so einen Pager bekommen hatten, den Pager vors Gesicht halten, um eben die Nachricht lesen zu können.
Diese Nachricht, die gleichzeitig auf tausenden Pagern auftaucht, ist verschlüsselt. Um sie zu dekodieren, müssen die Hisbollah-Aktivisten beide Hände am Pager haben, um gleichzeitig zwei Knöpfe zu drücken.
Und dann kam es zu diesen Explosionen, die dazu führten, dass diejenigen entweder schwerste Verletzungen im Gesicht erlitten, zum Teil erblindeten, oder aber für den Fall, dass sie den Pager nicht in der Hand hatten, ihn aber beispielsweise am Gürtel trugen, dann eben an dieser Stelle in ihrem Körper schwere Verletzungen erlitten.
Es ist perfide und grausam gezielt. Dem Mossad geht es darum, die Menschen mit dieser kleinen und doch so zerstörerischen Sprengstoffmenge möglichst schwer zu treffen. Im Gesicht, an den Augen, an Händen und Weichteilen. Alle Pagerbomben, die nicht durch das Drücken der zwei Knöpfe hochgehen, aktiviert der Mossad in einem zweiten Schritt per zentraler Fernzündung. Mindestens 12 Menschen werden bei der Massenexplosion getötet, laut libanesischen Angaben mehr als 2.800 verletzt. Besonders der Süden Beiruts, eine Hochburg der Hisbollah, ist im Ausnahmezustand. Augenzeugen berichten von Panik in den Straßen. Das Gesundheitssystem ist völlig überlastet. Krankenhäuser versetzen sich in höchste Alarmbereitschaft und bitten um Blutspenden bei der Bevölkerung. Aber auch bis nach Syrien, in Damaskus, gibt es Tote durch Pager-Explosionen. Es ist das, was man in Hackerkreisen eine Zero-Day-Attack nennt. Wenn der Gegner über eine Schwachstelle attackiert wird, von der er selbst nicht wusste, dass sie überhaupt existiert, dann hat er genau 0 Tage Zeit, um sich darauf einzustellen. Es ist also ein Angriff aus der Kalten, überraschend und zerstörerisch für tausende Menschen, die in diesem Moment in der Nähe der Pager waren. Mitglieder der Hisbollah oder Zufallsopfer. Die Geheimdienstoperation ist also gelungen. Israel hat einen schwierigen Plan erfolgreich umgesetzt, der Hisbollah einen schweren Schlag zugefügt. Aber einen Alltagsgegenstand zur Waffe zu machen, dabei Zivilisten als Opfer in Kauf zu nehmen, das ruft auch massive Kritik hervor. Vertreter der Vereinten Nationen werten die Aktion als Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht. Auch Politiker in Europa und den USA kritisieren Israel deutlich und verurteilen die Taten. Einige Stimmen, auch westliche, werfen Israel Terrorismus vor. Klar ist aber auch, die Hisbollah, dieses wichtige Glied in Irans ausgerufener Achse des Widerstands, kommt durch die Pager-Attacke ins Straucheln. Auch, weil es noch nicht zu Ende ist. Noch eine zweite Angriffswelle folgt. Ziemlich genau 24 Stunden nach den Pagern erschüttern wieder hunderte Explosionen den Libanon. Diesmal sind es die Walkie-Talkies in den Westentaschen von Hisbollah-Kämpfern, die in die Luft gehen. Genau die Geräte, die der Mossad schon gut 10 Jahre zuvor mit Sprengstoff präpariert hatte, die bisher aber nur zum Abhören der Hisbollah eingesetzt wurden. Michael Götschenberg.
Auch die wurden ferngezündet und führten zu einer zweiten Welle von schwersten Verletzungen und Tötungen aufgrund dieser Explosionen. Zum Teil sogar im Rahmen von Beerdigungen, die stattfanden, von Personen, die am Tag zuvor getötet wurden.
Die Zahl der Toten und Verletzten steigt nochmals an. Insgesamt sterben bei beiden Angriffen mindestens 42 Menschen. Rund 3.500 werden verletzt, teils schwer. Viele davon verlieren ihre Sehkraft. Bis heute ist diese Operation extrem umstritten. Denn diese Massenexplosionen, viele davon im öffentlichen Raum, die waren nicht nur für die Hisbollah, die der Mossad gezielt treffen wollte, traumatisch, sondern für alle Menschen im Libanon, erinnert sich der ehemalige NZZ-Nahostkorrespondent Daniel Böhm.
Man darf halt einfach nicht vergessen, trotz dieser gewissen Präzision, die dieser Angriff hatte, war es immer noch ein Angriff, es sind Leute gestorben, es sind auch nicht nur Hisbollah-Mitglieder verletzt worden, es gab auch ein paar Kinder, die zwei sind gestorben, es gab auch Umstehende, die verletzt wurden von dem. Und wenn man es aus libanesischer Perspektive gesehen hat, also als Ausländer, der im Libanon lebt, war es in erster Linie halt schockierend, man hatte Angst.
Mit den explodierenden Pagern und Walkie-Talkies gelingt dem Mossad auch ein psychologischer Schachzug von außergewöhnlicher Wirkung. Ausgerechnet die Technik, mit der sich die Hisbollah vor israelischer Überwachung schützen wollte, Geräte, die die Führung selbst beschafft, bezahlt und verteilt hatte, entpuppen sich als zerstörerische Waffe. Niemals zuvor in der Geschichte der Hisbollah gab es Sicherheitsverletzungen dieser Größenordnung. Und auch wenn die absolute Gewissheit noch ein paar Wochen auf sich warten lässt, die Hisbollah hat sofort einen Verdacht, wer für diesen Schlag gegen sie verantwortlich ist. Die Handschrift ist eindeutig.
Die Libanesen sind alle davon ausgegangen, dass das Israel ist. Für vieles werden halt die Israelis oder der Mossad an sich verantwortlich gemacht. Und durch dann die Bedrohungslage, die natürlich da war, durch das eben Hisbollah und Israel schon im Grenzkrieg sich befunden haben in dem Zeitpunkt, hat man eigentlich damit gerechnet, dass vielleicht irgendwas passieren wird, und es hat jeder sofort des Israels zugeordnet.
Übrigens nicht nur im Libanon. Auch Andreas Fahner, Auswertungsleiter beim deutschen Auslandsgeheimdienst BND, sagt, es war ihm sofort klar. Diese Kapazitäten und vor allem den Anreiz, so eine riskante Operation umzusetzen, die haben nur die israelischen Kollegen.
Und von der Durchführung kann man nur sagen, Chapeau. Also sowohl vom technischen als auch vom nachrichtendienstlichen und auch in Bezug auf den Effekt, den es ausgelöst hat. Weil am Ende des Tages führte das ja dazu, dass die Hisbollah keinem technischen Gerät mehr getraut hat. Sei es nun das Radio, sei es der Computer oder sei es die elektrische Zahnbürste. Es hat demonstriert, zu was Israel fähig ist im Sinne von der praktischen Umsetzung.
Nach der Attacke meldet sich auch Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah in einer Videoansprache bei seinen Anhängern. Ex-BND-Agent Gerhard Konrad erinnert sich.
Er hat gesagt, das war ein furchtbarer Schlag. Wir, Hisbollah, haben einen furchtbaren Schlag durch Israel erfahren müssen. Wir haben erneut erfahren müssen, dass Israel eben eine militärische und technologische Superiorität an den Tag gelegt hat, die wir uns so nicht haben vorstellen können. Da war der also völlig frank, völlig offen.
Nasrallah sagt in seiner Rede, Israel habe alle roten Linien überschritten und schwört Rache. Wieder fliegen Raketen der Hisbollah aus dem Süden Libanons auf Nordisrael. Aber egal wie sehr die radikal-islamische Organisation mit diesen Angriffen zeigen will, dass sie weiter kampffähig ist, die Kommunikationsstrukturen der Hisbollah sind komplett zerstört. Personell ist quasi das gesamte mittlere Management lahmgelegt.
Entweder tötet, das sind die wenigeren, oder eben sonst so körperlich beschädigt, dass sie im Kampf wahrscheinlich in ihrer Mehrzahl ausfallen. Israel hat damit es geschafft, die Kampfkraft von Hisbollah aus dem Süden Libanons gegen den Norden Israels entscheidend zu schwächen.
Und diese Schwäche nach den explodierenden Pagern und Walkie-Talkies, diese Zeit, in der der Gegner taumelt, sich neu sortieren muss, die nutzt Israel. Während die Hisbollah im Libanon noch die Verletzten behandelt, setzt Israel nach, fliegt Luftangriffe gegen Waffenlager und weitere Ziele. Am 27. September 2024, nur 10 Tage also, nachdem die Pager explodiert sind, folgt einer der bedeutendsten Angriffe. Das israelische Militär bombardiert einen Häuserblock in einem dicht besiedelten Vorort von Beirut. Das Ziel ist das bunkerartige, komplexe Katakombensystem darunter. Die Hisbollah nutzt es als unterirdisches Hauptquartier. Bei dem Angriff sterben viele hochrangige Kommandeure. Und auch der spirituelle und militärische Führer seit mehr als 30 Jahren, Hassan Nasrallah.
Das ist letzten Endes nichts anderes gewesen, als eben der, wenn Sie wollen, der politisch-militärische Zerstörungswille, Hisbollah in die Knie zu bomben. Ja, und wenn Sie mit den Pagern anfangen, dann hören Sie eben sozusagen mit der Zerstörung der Raketen auf und mit der Zerstörung der militärisch-politischen Führungsspitze.
Als der gestorben ist, das war wirklich so ein Moment. Ich weiß noch, ich habe eine Tasche gepackt und gesagt, wir wissen nicht, was jetzt passiert, weil für die Hisbollah-Anhänger war das Gott.
Daniel Böhm, ehemaliger Nahost-Korrespondent der NZZ, der in Beirut lebt, erinnert sich, wie nach Nasrallahs Tod Chaos und Unsicherheit im Libanon ausbrechen.
Das Land hat halt einfach auf diese Nasrallah-Reden gewartet, als ist das so ein Prophet, der jetzt verkündet, ob es Frieden, Krieg, Regen oder Sonnenschein gibt. der Einfluss, den er im Libanon hatte, war enorm. Und als er gestorben ist, waren die Leute geschockt. Jeder hatte Angst. Man wusste, was passiert jetzt. Natürlich haben ihn viele auch gehasst und waren heimlich froh. Für die Schiiten, also die Hisbollah-Anhänger, die sind weinend zusammengebrochen.
Die Hisbollah ist durch den Tod ihres Anführers nun fundamental geschwächt und gedemütigt. Aber überhaupt weiß im Land niemand so recht, wie es weitergehen soll. Nasrallah, der Fixstern von Generationen, hinterlässt eine riesige Lücke und ein Machtvakuum.
Und ich weiß noch, ich habe dann versucht, mit anderen Politikern, auch mit Anti-Hisbollah-Politikern im Libanon zu sprechen und sie so zu fragen, kann ich mal mit euch über die Lage des Landes sprechen? Die meinten so, nee, wir reden jetzt erstmal gar nicht. Wir müssen erstmal abwarten und schauen, was ist passiert. Das war wirklich so, wie der König ist gestorben und alle haben erstmal so abgewartet, was passiert jetzt? Gibt es einen Sturm oder nicht?
Den Sturm entfacht erstmal Israel. Es attackiert die Hisbollah weiter mit einer Bodenoffensive und Luftangriffen. Zehntausende Libanesen müssen fliehen. Ende November 2024 einigen sich Israel und die Terrormiliz Hisbollah dann auf einen Waffenstillstand. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz erklärt die Hisbollah in der Folge für besiegt. Aber ganz so klar ist es nicht, sagt Ex-BND-Agent Gerhard Konrad.
Die kommen natürlich out of the ashes, nicht? Die kommen wirklich aus den Trümmern heraus, sowohl materiell als auch personell. Das heißt, Hisbollah als Machtfaktor ist mit hoher Wahrscheinlichkeit erst einmal überwunden. Erst einmal. Hisbollah als Störfaktor, als militärischer Störfaktor, wahrscheinlich nicht.
Sofern es überhaupt gelingen sollte, wird die Hisbollah Jahre brauchen, um zu alter Schlagkraft zurückzufinden. Sie betrachtet jetzt alles und jeden erstmal mit größter Skepsis, sagt NZZ-Journalist Daniel Böhm.
Also das ist halt wirklich, ich glaube, innerhalb der Hisbollah ist es wirklich so, dass dann bis heute, glaube ich, eben das Vertrauensverhältnis zwischen verschiedenen Leuten gestört ist. Niemand weiß halt, wer unterwandert ist, wer nicht. Also es hat, glaube ich, einen schweren Schlag versetzt.
Rückblickend wirkt es beinahe absurd. Ausgerechnet ein kleiner Pager wurde zum entscheidenden strategischen Spielstein, zum Gamechanger im Kampf Israels gegen die Hisbollah.
Wenn man es anguckt unter dem Brennglas, ist es so eine kleine Operation. Aber wenn man in so einen Zusammenhang stellt, also zwischen diesem größeren Zusammenhang in diesem Krieg, der eben am 7. Oktober angefangen hat, war das ein Scharniermoment. Und die darauffolgende Niederlage der Hisbollah war, glaube ich, auch so ein Moment, der eben diese große tektonische Wandlung ein bisschen symbolisiert hat.
Mit der Pager-Attacke auf die Hisbollah ist auch der Mythos Mossad ein Stück weit wiederhergestellt. Wie stolz Israel auf die Operation ist, das zeigt sich am 4. Februar 2025 im Weißen Haus in Washington. Benjamin Netanyahu, Israels Regierungschef, ist zu Besuch bei US-Präsident Donald Trump. Zu diesem Zeitpunkt liegt der Krieg, den die Verbündeten Israel und die USA ein knappes Jahr später gegen den Iran beginnen werden, noch in der Zukunft. Ein Krieg, in den auch die Hisbollah mit einsteigen wird. Damals, im Februar 2025 im Weißen Haus, möchte Netanyahu seinem Buddy Trump zu dessen zweiter Amtszeit als Präsident gratulieren und bringt ihm ein Gastgeschenk mit. Eine Art Pokal. Unten auf dem Sockel eine goldglänzende Plakette, graviert auf Englisch. Für Donald J. Trump, unseren größten Freund und größten Verbündeten. Auf dem Sockel steht aufrecht eine Baumscheibe, in ihrer Mitte ein kleines goldenes Rechteck. Ein vergoldeter Pager, Marke Gold Apollo, Modell AR924. Auf dem Display sind die Worte Press with both hands zu lesen, mit beiden Händen drücken. Genau das also, was vielen an diesem 17. September 2024 im Libanon zum Verhängnis wurde. Eine Anspielung auf die tödliche Operation gegen die Hisbollah. Viele bewerten dieses Geschenk als morbide und geschmacklos. Für den Konfliktforscher Heiko Wimm zeigt es aber auch, wie stolz man bis heute auf die Aktion ist.
Es ist also eine Form von Triumphalismus, wo man also sagt, hier, wir können das. Wenn man dem Gegner sagt, seht her, vergesst das nie, da reibt man dann nochmal Salz in die Wunden. Netanyahu kann selbst seine eigene Genialität zur Schau stellen.
Ein Protzen mit der eigenen Stärke und der technischen Überlegenheit, egal was die Weltgemeinschaft moralisch über die Operation denkt. ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg.
Man kommt nicht umhin, zumindest wenn man die Dinge betrachtet mit der Brille, die wir hier aufhaben, dieses Geschenk auch morbide und sarkastisch zu finden.
Die Pager-Attacke, sie ist ein Beispiel für die Gleichzeitigkeit, an die wir uns in dieser Weltordnung gewöhnen müssen. Sie ist ebenso kreativ wie kaltblütig, so genial wie grausam. Die Mossad-Agenten gingen zwar perfide gezielt und geplant vor, aber sie nahmen in der Größenordnung ihrer Operation auch zivile Opfer in Kauf. Sie haben vorgeführt, dass sich alles als Waffe einsetzen lässt. Und das hat weit über die Hisbollah hinaus für ein Gefühl zwischen allgegenwärtiger Furcht und Unbehagen gesorgt.
Für mich ist das eine Operation, die ihresgleichen sucht, mit der der Mossad gezeigt hat, wozu er in der Lage ist und dass er in seiner ganz eigenen Liga spielt. Natürlich, es sind Menschen gestorben, darunter auch Unbeteiligte, und das gehört zur Gesamtbetrachtung definitiv dazu. Aber wenn man es ausschließlich als Geheimdienstoperation betrachtet, dann ist das eine Operation, die in Erinnerung bleiben wird. Man wird darüber auch in Jahren und Jahrzehnten noch sprechen.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Ein Podcast von SWR3 und RBB24 Inforadio. Produziert von Bose Park Productions.
Und dann haben wir noch was zum Weiterhören für euch. Was läuft vor und vor allem hinter den Kulissen der Bundespolitik? Linda Zervakis und die ARD-Korrespondentinnen und Korrespondenten entschlüsseln im Podcast Berlin Code die Reden, die Entscheidungen und die Themen aus dem Berliner Regierungsviertel. Jeden Freitagnachmittag in ARD Sounds und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Moderation und Skript, ich, Eva-Maria Lemke. ARD-Geheimdienstexperten Michael Götschenberg und Holger Schmidt. Redaktion und Skript Lena Alexandra Mempel, Martin Schneider, Fanny Michaelis, Lena Petersen, Christopher Jenert und Kirsten Tromnau. Außerdem im Dark Matters Team Fabio Lautenschläger, Julia Ilan, Alexander von Bargen, Miki Sitsch, Marc Krüger, Jo Bischofberger, Nasu Hischri, Sue Holder, Chris Guse, Marc Bürkle, Tina von Löhneisen und Realgestalt.